So, willkommen zu einer neuen Folge von Yalla Deutschland, heute wieder mit einem sehr interessanten Gast. Stell dich am besten mal selber vor.
Hallo, ich bin Sarah, 19 Jahre alt, ich wohne gerade in Köln. Ich bin Aktivistin für soziale Gerechtigkeit und im Bundesvorstand der Grünen Jugend.
Ja, es ist echt heavy mit 19 schon. Ich glaube, du hast ja sehr früh angefangen bei den Grünen, ne? Also bei der Grünen Jugend.
Ja, ich bin in die Grüne Jugend reingekommen, da war ich 15. Und habe dann vor Ort bei mir die Grüne Jugend Unna mitgegründet, war dort dann auch 2 Jahre Sprecherin und habe dann immer mal wieder auch auf anderen Ebenen mitgearbeitet und habe mich dann vor anderthalb Jahren entschieden, für den Bundesvorstand zu kandidieren.
Nice. Wie kommt man so, also mit 15 und so hätte ich jetzt eher im Kopf, dass man sich irgendwie für so Vereine oder aktivistische Gruppen interessiert, aber mit 15 schon so parteipolitisch einer Organisation reinzugehen, so wie kam der Schritt, also dass du dich da dafür entschieden hast?
Naja, also einmal finde ich, die Grüne Jugend ist ja keine Partei im normalen Sinne, sondern steht ja irgendwo zwischen Straße und Parlament, und ich wollte einfach einen Ort finden, an dem ich mich sinnvoll mit anderen politisch organisieren kann. Da war mir egal, ob das an der Partei angeknüpft ist oder auch nicht. Ich habe auch viel darüber nachgedacht, ob ich zum Beispiel zur Linksjugend gehe oder nicht. Und da ging es mir nie darum, dass ich dachte, okay, es geht um die Parteien, sondern es ging mir darum, ich möchte mit jungen Menschen zusammen in einer Gruppe irgendwie gegen Ungerechtigkeit kämpfen. Und das ist die Grüne Jugend für mich einfach als Ort gewesen. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich mich so früh entschieden habe, auch zur Grünen Jugend zu kommen. Auch wenn das nicht alles so intuitiv war, weil, das kann ich kurz als Anekdote erzählen, ich hatte ein Praktikum bei den Grünen, also diese Pflichtpraktika. Aber ich war kein Parteimitglied. Ich bin auch erst sehr spät Parteimitglied bei den Grünen überhaupt geworden. Und ich war erst gar nicht so begeistert von der Idee, in die Grüne Jugend zu kommen, weil ich mit den Grünen auch so Dinge assoziiert habe wie wohlhabende Partei, die nur Ökosachen mag und Menschen nicht mag, die sich keine Ökosachen leisten können. So ein bisschen abgehoben. Das Bild hat sich dann auch schnell geändert. Aber ich habe ein bisschen gebraucht, um warm zu werden mit der Idee.
Ja, okay. Ist es irgendwie so, dass du jetzt irgendwie vielleicht so aus der Familie schon irgendwie mit Politik in Berührung gekommen bist, dass du dich irgendwie dazu entschieden hast, selber auf jeden Fall von Anfang an, dass du als junge Person schon anfängst, Politik zu machen? Oder was hat dich dazu bewogen, halt wirklich so Aktivisten zu werden?
Also so in meiner Familie bin ich damit eigentlich nicht so in Berührung gekommen. Ich bin ja bei meiner alleinerziehenden Mutter auch aufgewachsen. Und für mich war eher der Knackpunkt, dass ich selber Ungerechtigkeit in meinem eigenen Leben persönlich erlebt habe. Also ich habe gemerkt, was es heißt, Rassismus zu erleben, das sowieso, und das auch schon im frühen Alter. Und dann die zusätzliche Erfahrung, die mich sehr getroffen hat, war, dass ich in Armut aufgewachsen bin. Also meine Mutter bezieht Hartz IV und auch davor hatten wir nicht viel Geld und es war schon nicht schön. Und das Ding ist, dass wir in der Gesellschaft immer sagen, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Also man ist selber schuld, wenn man in Armut lebt. Und irgendwann ist mir durch guten Sovi-Unterricht, liebe Grüße an meinen Lehrer an der Stelle, dann auch mal klar geworden, dass es eigentlich gar nicht so sein muss, dass Menschen in Armut leben. Dass Hartz IV zum Beispiel einfach eine sehr schlechte politische Entscheidung war. Und als ich dann verstanden habe, dass Armut und Reichtum und wie der verteilt ist, dass es eher politische Entscheidungen sind als irgendwie Gottgegebenheiten, dachte ich mir, wow, und wenn ich aktiv werde, dann kann ich dafür sorgen, dass es Menschen besser geht. Und deswegen habe ich mich entschieden, mich früh auch politisch einzubringen.
Vielleicht so meine erste Frage direkt, weil der Podcast richtet sich ja auch, ich hoffe, an viele Leute, die auch irgendwie nicht so das Privileg haben, irgendwie aktiv Politik zu machen und so, weißt du, vielleicht so sich das anhören können. Und auch für mich so, weißt du, wenn ich Hartz IV höre, ich kann mir gar nicht vorstellen, ich habe auch viele Freunde, die wissen einfach nicht, was es ist, sondern wissen einfach, dass es irgendwie Hilfe vom Staat und mehr nicht so. Es hört sich ja im Prinzip nach einer guten Sache an, wenn man sich irgendwie nicht mit der Sache befasst. Also ich muss auch ehrlich sagen, für mich war es auch immer Hartz IV, okay, cool, der deutsche Staat hilft einfach Menschen, die es gerade nötig haben. So, aber du bist ja, glaube ich, auch gegen Hartz IV und auch alle politischen Menschen, die ich jetzt kennenlernen durfte, sind gegen Hartz IV. Und ich will mal wissen, warum.
Ja, also man denkt erstmal so, cool, der Staat unterstützt Menschen, die zum Beispiel arbeitslos werden in Hartz IV. Tatsächlich, Hartz IV soll so eine Grundsicherung sein. Wenn Menschen arbeitslos sind, schon länger arbeitslos sind, dass sie quasi nicht ins Nichts fallen. Es gibt ja auch Länder, in denen bekommt man einfach gar nichts. Ja. Und das Ding mit Hartz IV ist, dass es schon früher Grundsicherungen gab, die Menschen nach unten hin abgesichert haben, die höher angesiedelt waren von wo man einfach mehr Geld im Monat hatte. Und das große Problem mit Hartz IV ist, und das zeigen Studien immer wieder, ist A, der Regelsatz, das sind für Erwachsene 440 Euro im Monat, liegt unter dem Existenzminimum. Das heißt, Menschen, die Hartz IV beziehen, bekommen nicht genug zum Leben. Es ist circa 200, 300 Euro zu wenig. Und die andere Sache ist, dass Hartz IV nicht unbedingt dafür da ist, dass Menschen sagen können, okay, ich habe jetzt eine Grundsicherung, ich muss mir keine Sorgen machen, sondern Menschen sollen so schnell, wie es geht, wieder in Arbeit gedrängt werden. Ich finde, Arbeit ist erstmal nichts Schlechtes. Viele Menschen, die arbeitslos sind, möchten auch einen neuen Job finden und das ist auch okay. Aber es geht auch um die Frage, in welche Jobs werden diese Menschen dann reingedrängt? Und was wir halt sehen, ist, dass viele Menschen, die in Hartz IV leben, dann Jobangebote bekommen für sehr befristete Jobs, für Jobs, die sehr schlecht bezahlt sind, für Jobs mit sehr schlechten Arbeitsbedingungen. Und wenn sie das dann nicht machen möchten, dann werden sie sanktioniert. Das heißt, dann kriegen sie noch weniger Geld und sie haben ja sowieso schon zu wenig, um über die Runden zu kommen. Ich meine, 4 Euro am Tag für Essen, 1 Euro im Monat für Bildung, also einmal im Jahr quasi kann man sich dann ein Buch von diesem Regelsatz kaufen, 2,50 Euro im Monat für nicht rezeptpflichtige medizinische Produkte, also sowas wie zum Beispiel FFP2-Masken. Schnelltests werden sich Hartz-IV-EmpfängerInnen auch nicht leisten können, denn dafür haben sie gar kein Geld. Also es ist wirklich zu wenig, um über den Monat zu kommen und dann wird es noch mal weniger, wenn sie nicht den schlechten Job annehmen. Und das mit Hartz-IV, man denkt da immer daran, okay, das ist eine staatliche Hilfe, aber ich finde, man muss ein bisschen gucken, wann Hartz-IV eigentlich entstanden ist. Und Hartz-IV ist entstanden zu einem Zeitpunkt, wo Maßnahmen getroffen wurden, die Arbeit für Menschen schlechter gemacht hat. Es wurde einfacher, Leuten niedrige Löhne zu zahlen, es wurde einfacher, Leute einfach zu kündigen, etc. Und dann hat man halt gesagt, man macht es einfacher, Leute schlecht zu bezahlen, aber in Hartz-IV wollen sie sowieso nicht rein. Also es ist wie eine Drohkulisse. Leute haben Angst vor Hartz-IV, weil es nicht genug ist, weil sie dann als Sozialschmarotzer gelten. Und deswegen nehmen viele Leute schlechte Jobs an, weil es keine gute Alternative gibt. Weil man nicht sagen kann, nein, ich mach diesen beschissenen Job nicht. Ich chill jetzt einfach. Und ehrlich gesagt muss man auch, also Menschen, die in Arbeitslosigkeit sind, immer wieder in Arbeit zu drängen, wenn das, was sie brauchen, vielleicht nicht ein Job ist, sondern ein Therapeut. Also es geht nicht darum, das möchte ich sagen, es geht nicht, bei Hartz-IV geht es nicht darum, dass es den Menschen gut geht. Es geht darum, dass sie so schnell wie möglich wieder arbeiten gehen. Egal, was da die Kosten bei sind.
Ja, hört sich fast schon an, nicht nach staatlicher Hilfe, sondern nach irgendwie so staatlicher Schuldzuschiebung oder schlechtes Gefühl reindrücken. Irgendwie.
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen.
Ja, es ist auch krass, weil das ist ja wirklich so sehr verpönt in der Gesellschaft, der Begriff. Und auch ist es ja auch wirklich so, ich weiß ja auch im Schulhof und so, ist es ja wirklich eine Beleidigung gewesen. Und finde es aber auch cool, dass du den Schritt gewagt hast, damit irgendwie so rauszugehen, weil das ja irgendwie nicht. Also du bist die erste Person, die ich kenne, die irgendwie so medienwirksam als junge Person darüber geredet hast. Wie kam es dazu? War das für dich so, hattest du das Gefühl, dass es wirklich wie so ein Outing war? Oder war das einfach nur so, ja, meine Familie, also meine Mutter hat auch bezogen? Oder war das Hass? Musstest du dich wirklich überwinden?
Ich musste mich total überwinden. Also es gab zwar nicht diesen einen Outing-Moment, aber ich habe schon die ersten Jahre in der weiterführenden Schule versucht, sehr stark darauf zu achten, dass niemand mitbekommt, dass wir in Hartz IV leben. Also ja. Mir war das sehr wichtig, dass Menschen das nicht wissen, außer irgendwie mein enger Freundeskreis. Aber eben genau ab dem Moment, wo ich verstanden habe, dass meine Mutter vielleicht gar nicht so sehr schuld daran ist, dass wir in so einer Lage sind und dass wir als Familie da gar nicht schuld dran sind, sondern dass Hartz IV einfach wie so ein Gefängnis ohne Entkommen ist, also so eine Spirale, aus der man nicht rauskommt, da habe ich mich auch nicht mehr so sehr dafür geschämt. Und dann wurde ich auch politisch einfach auch selbstbewusster und habe gesagt so, nee, es ist nicht das Problem von einzelnen faulen Menschen, es ist das Problem von einem Land, in dem soziale Ungleichheit herrscht, es ist das Problem von einem System, wo Profite wichtiger sind als Menschen. Dann konnte ich das auch selbstbewusster sagen und auch sagen, ja, wir leben halt in Hartz IV, meine Mama ist aber auch krank. Und das war dann schon so, dass ich dann sowas auch mal sagen konnte. Aber dass ich das dann so plötzlich in der Öffentlichkeit vertreten habe, das war auch gar nicht mal so intendiert. Also ich hatte halt meinen Twitter-Account und ich wollte mich auf meinem Twitter-Account aufregen, weil ich gerade in meiner Abi-Phase war und geguckt habe, wie das so aussieht mit Wohnungen, weil ich ja gerne ein FSJ machen wollte, aber ich wusste, dafür muss ich ausziehen, weil ich auf einem Dorf gewohnt habe und kein Geld habe für ein Auto. Ja. Ja, und dann ist mir aufgefallen, wow, ich habe kein Geld, um diese Kaution zu bezahlen. Ich habe kein Geld, um diese Ersteinrichtung zu bezahlen. Und wo bei anderen Leute sich entweder einen Minijob suchen oder die Eltern einspringen, konnte meine Mutter nicht einspringen und Kinder und auch Erwachsene in Hartz-IV-Familien können nicht einfach Geld dazu verdienen. 100 Euro davon behalten, alles darüber wird zu 80% angerechnet. Ich gehe für 450 Euro arbeiten und darf nur 170 davon behalten. Und darüber habe ich mich dann aufgeregt auf Twitter, einfach weil ich wütend war. Und plötzlich ist das dann so total viral durch die Decke gegangen. Und dann kamen die Anfragen und viele Menschen waren so, wow, ist das wirklich so? Krass. Und andere Menschen waren so, wow, ich dachte, nur mir wäre das passiert. Ich wusste nicht, dass es anderen jungen Menschen auch so geht. Ja, und dann fing da sich irgendwie an, was zu drehen. Und seit diesem einen Tag mit diesem einen Tweet, habe ich dann immer mehr auch in der Öffentlichkeit dafür gestanden.
Ja, finde ich krass. Also auch zum Beispiel in meinem Freundeskreis eine Person, die auch unbedingt einen Job machen will, aber nicht darf, weil sonst seiner Mutter das Geld gekürzt wird, was ich extrem krass finde, weil es ist ja eine Sache für seinen Lebenslauf, so etwas zu tun. Und dann werden halt so die Jungs und Mädels, die ich kenne, halt dazu gezwungen, ja, mit anderen Sachen ihr Geld zu verdienen, unter der Hand vom Staat so. Und was ja irgendwie so kein Leben ist, also vor allem so die Kids haben doch gar keine Schuld dran. Also so.
Voll.
Ja, das finde ich auf jeden Fall extrem krass. Und auch sieht man ja, was für eine Aufmerksamkeit man mit auch sowas wie Twitter und so erreichen kann. Hast du das so erwartet, dass du, ich meine, bei der Grünen Jugend habe ich noch nie so Personen gesehen, die zum Beispiel wie so ein Kevin Kühnert oder so rausstechen in einer Jugendorganisation. Aber bei der Grünen Jugend würde ich halt safe sagen, so, ich kannte dein Gesicht vorher und jetzt werden mich die GJ natürlich hassen, aber ich weiß nicht mal, wie unser Bundesvorstand sonst aussieht. Ich kenne wirklich nur dein Gesicht.
Also ich habe auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass es so viral geht. Ich glaube, ich hatte so 2000 Follower, weil ich einfach als Kind schon viel auf Twitter war und immer so, ich habe so YouTuber geschaut und habe immer so, ich bin so YouTubern so da gefolgt und habe da so mit der Community so interagiert. Aber dann ging das plötzlich so krass durch die Decke. Dann hat es auch so die FDP so retweetet und ich war so, krass. Leute, wir sind nicht auf derselben Seite. Ihr denkt das vielleicht, aber ich mag euch gar nicht. Ja, das war schon irre. So von allen Seiten waren Leute dann so, wow, ja, und da muss man was machen und das ist ja so schlimm. Weil wie willst du das rechtfertigen? Genau das, was du gesagt hast, so, ich finde, niemand ist schuld, der in Armut lebt. Das sehen Konservative und Liberale vielleicht nicht so. Aber zumindest sehen sie auch so, dass es nicht die Schuld der Kinder ist, weil du das einfach nicht erklären kannst. Also das. Und dann, wenn man dann sowas erzählt, dann gibt es ja auch wenig Gegenargumente. Tatsächlich saß ich mal mit einem CDUler zusammen für so ein Streitgespräch, der dann gesagt hat, dass ja, also die Kinder in Hartz IV, die kriegen ja auch so viel vom Staat, dann ist es ja auch okay, wenn sie was zurückgeben. Und dann war ich so, sorry, das ist Kinderarbeit. Also, ich weiß nicht, ob du das wirklich nochmal sagen möchtest. Aber ansonsten so in Öffentlichkeit, da kann natürlich niemand was sagen. Alle sind so, oh, Kinder sind uns so wichtig. Ja, dann sorg dafür, dass es ihnen gut geht.
Mhm, ja. Ja, es ist auf jeden Fall echt sehr heavy. Und hast du manchmal das Gefühl, dass du irgendwie instrumentalisiert wirst von Sachen, also jetzt mal ganz blöd gefragt, sorry, aber weil du halt so Aktivisten bei der Grünen Jugend, BIPOC-Personen, dann auch noch so redest du über Hartz IV, denkst du da, dass Leute einfach so diese eine Sache halt irgendwie versuchen, so für sich zu gewinnen, für Sympathiepunkte und irgendwie nicht deine wirklichen Forderungen in den Vordergrund stellen? Oder bist du froh einfach, dass du diese Plattform kriegst und das dann einfach selber sagen kannst?
Ich nehme ja nicht jede Öffentlichkeit auch an. Also ich würde schon sagen, dass gerade am Anfang oft ich Anfragen bekommen habe, wo ich so meine Geschichte erzählen sollte. So ich als betroffene Person. Wo ich dann den Leuten immer gesagt habe, ihr könnt mich nicht so als betroffene Person nehmen und neben mich einen Politiker stellen, der die Forderung erklärt. Ich kann die Forderung selbst erklären. Ich bin Aktivistin. Ich bin eine politische Person. Dafür braucht es keinen alten weißen Mann neben mir. Weswegen ich auch viele Dinge dann auch abgesagt habe, weil das auch nicht das Bild war, das ich von mir selber in der Öffentlichkeit irgendwie erzeugen wollte, dass ich einfach nur das arme Mädchen in Hartz IV bin, sondern ich bin Aktivistin für soziale Gerechtigkeit. Und ich glaube schon, dass es viele auch einfach erstmal, ich glaube erstmal finden es viele cool, dass ich mich da für diese Themen einsetze und dass ich da so stark stehe. Und finden das dann auch cool, wenn sie zum Beispiel mit mir gerade so in derselben Partei sind oder so. Und ich finde es auch auch wenn ich jetzt nicht so krass bei den Grünen aktiv bin, wenn ich dafür sorgen kann, dass sich soziale Themen innerhalb der Grünen mehr durchsetzen, dann ist es, glaube ich, ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft, dann ist es cool. Was ich halt nicht mache, ist so Schulterklopfen bei niemandem. Also ich bin zum Beispiel im Podcast bei Hubertus Heil, unserem Arbeitsminister, und da mache ich jetzt auch keine Werbung für das Arbeitsministerium, denn es gibt viele Dinge, die ich nicht gut finde von der Arbeitspolitik der Bundesregierung. Aber dann habe ich das vorher gesagt, dass ich das auch kritisieren werde, und dann waren sie so, natürlich wirst du das auch kritisieren, das ist in Ordnung. Und ich glaube, dieses Verhältnis, so ein solidarisches Verhältnis, also so, ich weiß, wo meine Gegner stehen, die stehen in der FDP und CDU, aber das heißt nicht, dass ich irgendwie kuschel mit Verantwortungsträgern oder mit Parteien einfach per se. Ja. Würde ich nicht machen.
Würdest du sagen, dass man Hartz IV abschaffen sollte oder sollte man das einfach nur verbessern?
Abschaffen. Abschaffen. Okay. Einfach weg damit. Nein, Hartz IV. Ich fand es interessant, dass du vorhin gesagt hast, dass es so ein Begriff ist, wo voll viele nicht wissen, was es heißt, und auf der anderen Seite wissen voll viele, was es heißt. Also das ist so ein richtiger, so ein Begriff, der einfach über der Gesellschaft hängt, so eine krasse, gerade viele Menschen haben schon mal so Hartz IV bezogen, viele Menschen haben Angst, Hartz IV zu beziehen. Man muss ja eigentlich nur, wir haben jede fünfte Person in Deutschland hat einen Job, mit der die Person nicht über die Armutsgrenze kommt oder nur knapp darüber liegt. Also die arbeiten und leben in Armut. Und die wissen genau, wenn die mal von ihrem Chef gekündigt werden, dann heißt es für sie Hartz IV. Und ich glaube schon, dass das ein richtiges gesellschaftliches Trauma ist für viele Menschen. Viele haben mit diesem Ausbau des Niedriglohnsektors und mit Hartz IV aufgehört zu wählen zum Beispiel. Ich meine, du hast da plötzlich eine rot-grüne Regierung, also SPD und Grüne, und das ist eigentlich eine linke Regierung.
Ja.
Und die verdonnert dich zu Langzeitarmut. Also so, es wär, natürlich wäre es unter CDU und FDP noch schlimmer gekommen, aber wie soll man den Menschen Glauben schenken, dass sich mit einer anderen Regierung was zum Besseren verändert, wenn da eine Regierung ist, die sagt, wir sind für die Arbeiter da, und dann macht die sowas. Ja. Und dieser krasse Vertrauensbruch in der Gesellschaft, den machen sich auch Rechte krass zunutze, die genau versuchen, in diesen, also Rechte sind nicht alle arm, nicht alle, die arm sind, sind rechts, aber Rechte versuchen genau in diesen Gruppen der Gesellschaft zu fischen. Dann machen sie so Fridays gegen Altersarmut, und man denkt sich erstmal so, ja, warum gehen wir Linken eigentlich nicht gegen Altersarmut auf die Straße? Und dann versuchen Rechte genau diese Menschen, die total an der Armutsgrenze leben, für sich einzuziehen. Oder sie sagen so, weißt du, warum du arm bist? Wegen den Geflüchteten. Also sie sagen nicht mal Geflüchtete, sie sagen Flüchtlinge. Aber du weißt, was ich meine. Also das ist einfach ein krasser, diese soziale Ungleichheit, die entstanden ist, also die schon immer da war und die sich so verschärft hat, die ist einfach ein krasser Nährboden für einfach eine Spaltung der Gesellschaft, für Rechte. Und ich glaube schon, dass man Hartz IV einfach ein Riesensymbol dafür ist und dass es deswegen weg muss. Und natürlich kann man sagen, es gibt einfach bestimmte Drehschrauben, an denen man ziehen kann. Ich glaube, es gibt so 4, 5 Punkte, ich gucke mal, wie weit ich beim Aufzählen komme, die sich so sehr an Hartz IV ändern müssten, dass es einfach nicht mehr dasselbe ist. Der Regelsatz müsste viel höher sein. Also der müsste so bei 600, 700 Euro liegen, damit man sicher geht, dass das Existenzminimum der Menschen gesichert ist. Kinder müssten aus Hartz IV rausfallen. Die sollten eine eigenständige Absicherung bekommen. Hartz IV sollte man schon ab 18 bekommen. Jetzt gerade, man sollte Hartz IV beantragen können, auch wenn man auszieht. Ich war ja zum Beispiel so, ich wollte ausziehen und hatte dafür aber gar kein Geld. Ich konnte von niemandem Unterstützung bekommen. Auch diese Menschen brauchen Unterstützung. Und gerade wenn man sagt, dieses Geld kann es ab 18 geben und man kann es ab 18 so beantragen, dann können das zum Beispiel auch einfach Studierende bekommen, statt ständig ihr BAföG zurückzahlen zu müssen. Es ist ja derselbe Satz, auch Studierende. Also so das Geld, das Studierende bekommen, sollte die Existenz der Menschen sichern. Dann müssen alle Sanktionen von Hartz IV weg. Man sollte niemanden unter das Existenzminimum kürzen dürfen. Keine 10%, keine 30%, keine 100%. Und dann haben wir irgendwie die Jobcenter. Das sind die Orte, wo Menschen gerade hingehen, die Hartz IV beziehen, wo sie so Bescheide abholen, wo sie so eigentlich eine Beraterin haben. Und das ist gut, weil wir wollen ja, dass Menschen, also wenn Menschen lange in Arbeitslosigkeit sind, wollen sie zum Beispiel vielleicht eine Weiterbildung machen. Vielleicht brauchen sie ein Jahr Pause. Und das ist wichtig, dass sie das auch machen können. Vielleicht brauchen sie aber auch therapeutische Behandlung. Viele Menschen in Hartz IV haben psychische Krankheiten. Und wenn das Jobcenter, wenn es keine Sanktionen mehr gibt, jetzt gerade ist das so, die Person, die dich versucht zu beraten, damit du wieder on track kommst, ist die Person, die dich sanktioniert. Wie willst du einer Person vertrauen, bei der du das Gefühl hast, wenn du ihr jetzt sagst, ich habe da keinen Bock drauf, hast du plötzlich weniger Geld auf dem Konto. Und wenn es keine Sanktionen mehr gibt, dann können aus den Jobcentern wirklich mal, dann können die umgebaut werden, dann können da wirklich mal Leute richtig gut beraten werden und dann können wir uns um die Leute kümmern. Und manchmal ist die Antwort, dass die Leute einen neuen Job brauchen, manchmal ist auch die Antwort, dass die Leute keinen Job brauchen. Und ich glaube, diese 4, 5 Bereiche, die sind so groß, man kann gar nicht davon reden, dass das dann noch Hartz IV ist am Ende.
Ja, ja. Ja, wie gesagt, das, alles, was du aufgezählt hast, hört sich auf jeden Fall, also mein Verständnis davon hat sich jetzt auf jeden Fall ein bisschen erweitert. Danke dafür. Und auch zu dem, was du eben gesagt hast, stimme ich auf jeden Fall zu. Ich weiß noch, das habe ich mir in der Schule tatsächlich besprochen gehabt mit denen, wie viel Geld steht einem zur Verfügung für was im Monat, was ja wirklich ein Witz ist, ne? Dass das, also, dass sie sich getraut haben, sowas zu sagen, ist ja wirklich einfach nur frech. Und dann gibt es echt immer noch Leute, die, nachdem du sowas sagst, noch von ja, irgendwie so Chancengleichheit und so reden. So, es ist der größte Bullshit auf dieser Welt. So, guck mal, vielleicht so, wenn diese Leute sagen, ja, du bist selber schuld dafür, wenn du es irgendwie nicht geschafft hast, das kann man erst behaupten, wenn jeder die gleichen Chancen hatte. So, und dann ist es selbst eine kritische Aussage. Aber wenn wir davon ausgehen, dass man allein schon nicht die gleichen Chancen hatte, kann man gar nicht schuld sein, so dafür, dass man vielleicht Hartz IV bezieht. Weißt du, wie viele Leute aus meinem Umfeld mit einem Papier rumlaufen und einfach Unterschriften sammeln, wo sie sich angeblich beworben haben, aber es nicht geschafft haben, reinzukommen. So, es ist Standard da, wo man halt aufwächst, so wo ich ja, aufgewachsen voll. Bin. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr schade. Vielleicht so, ich habe eben das mit Hartz IV gesagt, ne? Also es ist ja eine Sache, die, du hast es auch nochmal beschrieben, wo man weiß, was es ist, aber es hört sich auch gut an. Die andere Sache, die ja irgendwie voll in dem Kontext immer gesagt wird, ist ja, Deutschland als eines der reichsten Länder dieser Welt, es gibt gar keine Schere zwischen Arm und Reich, die so krass ist. Also es ist, Armut ist hier nicht übertrieben. Also hier siehst du keine, was weiß ich, Leute, Kinder irgendwas sammeln oder so. Deswegen ist das doch kompletter Bullshit, was du gerade gesagt hast, oder nicht?
Ja, man sieht die Kinder vielleicht nicht sammeln, aber man sieht über 1 Million Menschen zur Tafel gehen, weil sie nicht genug Geld haben, um sich Essen leisten zu können. Wir sehen, wie Menschen aus ihrem sozialen Umfeld herausgezogen werden, weil sie sich ihre Miete nicht mehr leisten können und dann an den Stadtrand gedrängt werden und wir eine soziale Spaltung in den Städten haben. Wir sehen, dass, ich finde die Zahlen immer sehr krass, wir sehen, dass das obere 10% in Deutschland 66% des Vermögens besitzt, das obere 1% 33% und die unteren 90% besitzen 33%. Davon hat der Großteil Schulden und kein Vermögen oder kein Vermögen. Und also wenn man sich anschaut, wie das dann auch immer weiter vererbt wird, also reich bleibt reich und arm bleibt arm. Kinder, die in Armut aufwachsen, werden oft zu Erwachsenen, die auch in Armut leben. Und die bekommen dann Kinder, die in Armut aufwachsen. Also das ist auch einfach ein Teufelskreis. Ich finde es halt immer, dann sagen Leute so, ja, und in anderen Ländern ist es schlimmer. Aber es geht uns doch, also wir sind irgendwie eine Gesellschaft, die versucht, das Beste zu machen. Also wir kämpfen doch immer um die besten Ideen und wir wollen, dass es uns so gut geht wie möglich. Und offensichtlich ist das nicht der Fall, weil, Can, das möchte ich dich jetzt mal fragen. Wie viele Menschen, glaubst du, in Deutschland leben in Armut? In Millionen?
In Millionen? Boah, also ist schwierig. Ich würde so, vielleicht so 3?
13.
Krass.
13 Millionen Menschen leben in Deutschland in Armut. Man denkt immer, es ist so eine Gruppe, so eine, also vielleicht auch noch die Hartz-IV-Empfänger. Der Großteil der Menschen in Deutschland lebt in Armut, obwohl sie arbeiten. Der Mindestlohn liegt unter der Armutsgrenze in Deutschland. Und es sind einfach jede 6. Person. Es sind so viele Menschen. Und es wird so krass unsichtbar gemacht.
Ja. Boah, es ist echt, 13 Millionen ist echt heavy. Ich meine, so bei 80 Millionen, da kann man sich ja irgendwie die prozentualen Anteile irgendwie ziehen. Ja, es ist halt irgendwie nicht so ganz präsent. Wenn man sich, glaube ich, nicht damit beschäftigt, ist es irgendwie echt nicht so präsent. Vielleicht so, du hast ja am Anfang angesprochen gehabt, dass du das Bild von den Grünen hattest, von diesen, ja, ich sag mal so, es ist ja gerade so, auch weil die Grünen halt eben stärker werden bei Wahlen und so. Und werde ich auch immer oft damit konfrontiert, weil meine Schwerpunkte natürlich auch auf jeden Fall soziale Problematiken, Antira und so sind, dass die Grünen ja eigentlich nur grüne Kapitalisten sind und so. Und ich weiß nicht, so du als Person, die ja wirklich so, wenn ich dich reden höre, sehe ich Solids oder Jusos eher. Aber du sagst so, dein Bild hat sich geändert, aber so, ist es wirklich so? Weil ich meine, viele Leute haben mit grüner Politik ja jetzt irgendwie im Kopf, okay, die wollen, dass wir uns diese vegetarische Salami kaufen, die noch teurer ist als das, was ich mir leisten kann. Ich habe mir letztens drüber nachgedacht, über den Begriff Billigfleisch aus dem Supermarkt, ne? Die Leute nennen das Begriff Billigfleisch. Ich kenne so viele Leute, die sparen müssen, um sich dieses Billigfleisch zu kaufen, wo ich mir denke, so, ja, warum nennt ihr das denn Billigfleisch? Also ich meine, diese Leute, so, für euch ist es vielleicht billig, für andere ist es immer noch teuer.
Ja, also ich finde die Kritik, also so, die muss eigentlich nicht an die Grünen gehen, sondern die geht irgendwie an die komplette grüne Bewegung, an so Klimaaktivistinnen auch total. Ich glaube schon, dass es bei den Grünen länger so war, dass sie auch schon so ziemlich krass so einen Konsumkritik-Film gefahren sind. Also so Veggie Day und wir sollten irgendwie alle Zero Waste leben oder so. Und das ist ja auch alles kein Problem. So, Leute sollen Zero Waste leben. Aber die Grünen sind keine Influencer auf Instagram. Das ist eine politische Partei. Und deswegen müssen sie politische Antworten geben und nicht irgendwie über individuellen Konsum reden oder so. Und ich glaube, die Grünen haben dafür ehrlich gesagt schon in den letzten, so 2019 rum, auch als die ganze Klimabewegung kam, richtig herbe auf die Fresse bekommen. Also so oft wurden die durch den Dreck gezogen dafür, dass ich glaube, bei denen auch ehrlich gesagt, also ehrlich gesagt auch zu Recht, dann so dieser Moment war von, okay, vielleicht war das doch nicht so schlau, wie wir das früher gemacht haben. Und sie verstärkt halt darüber reden, was man politisch ändern muss. Und das finde ich ja auch richtig. Also ich nehme immer so das Beispiel, ich bin so gar kein Fan von so CO2-Steuersachen. Also ja. Es tangiert mich nicht. Ich finde, es gibt bessere Lösungen für die Klimakrise, wie den Kapitalismus abzuschaffen und so. Aber just my two cents. Auf jeden Fall war es so, dass die Bundesregierung ja einen CO2-Preis beschlossen hat. Und die SPD war auch dafür, aber hat eben gesagt, mit einem guten sozialen Ausgleich. Und die Grünen haben auch gesagt, also die durften ja nicht im Parlament, also sind ja nicht in der Regierung, aber es gibt ja noch den Bundesrat, wo die Länderregierungen drin sind, der da auch bei so Sachen mitentscheiden kann. Wo die Grünen auch gesagt haben, da muss ein guter sozialer Ausgleich rein. Und dann war es am Ende die Partei, die ständig allen Klimaleuten vorwirft, dass sie arme Menschen hasst, nämlich die CDU, die den CO2-Preis mitbeschlossen hat. Und den sozialen Ausgleich, also dafür zu sorgen, dass quasi Menschen, die wenig haben, nichts, also dass sich nichts in ihrem Portemonnaie ändert. Die CDU hat das gestrichen. Die hat gesagt, nee, scheiß auf arme Menschen. Weil es halt, ich sag immer gerne, das sind die CDU und die FDP, das sind Arbeitgeberparteien. Und nicht mehr und nicht weniger. Das sind Arbeitgeberparteien und die CDU kann es besser verstecken, dass sie eine Arbeitgeberpartei ist und die FDP hat deswegen zu Recht 5%. Aber also so, es gibt ja Möglichkeiten für einen sozialen Ausgleich im Klimaschutz. Und ich finde, die Grünen haben sich als Partei da schon um einiges bewegt. Wenn man zum Beispiel anschaut, wie sehr sie jetzt auch diese Frage von eine bessere Grundsicherung schaffen, Hartz IV abschaffen, nach vorne stellen, wie sehr sie nach vorne stellen, dass der Mindestlohn sofort angehoben werden muss. Und wie sehr sie eben genau über solche Fragen wie Arbeit und Soziales auch reden und auch mehr reden als vielleicht noch vor ein paar Jahren, weil sie auch müssen, dann sehe ich da positive Entwicklungen. Und trotzdem keine Ahnung, gebe ich mir selber einen Facepalm, wenn Robert Habeck sagt, wir brauchen Mindestpreis für Fleisch oder so. Da habe ich mich richtig weggecringed an der Stelle. Er meinte das halt so, dass die Arbeitsbedingungen besser werden. Deswegen müsste man das Fleisch teurer machen. Also es ging ihm nicht darum, dass Fleisch was Böses ist, aber es ist ja wirklich so, dass die Menschen in so Fleischfabriken unter sehr schlechten Bedingungen arbeiten. Aber da denke ich, und das ist, glaube ich, das Problem bei den Grünen, weswegen dann auch Leute sagen, das sind einfach nur grüne Kapitalisten, denen fehlt so ein bisschen das Klassenbewusstsein manchmal. Die denken so, gesellschaftlicher Zusammenhalt ist richtig geil und das schaffen wir, indem wir auf der Seite der Arbeitnehmer und auf der Seite der Arbeitgeber stehen. Aber die beiden Gruppen haben unterschiedliches Interesse. Während die einen höhere Löhne wollen, wollen die anderen niedrigere Löhne. Und zu dem Fleischbeispiel, weil ich finde, das ist ein sehr typisches Grünbeispiel. Statt zu sagen, dass es einen Mindestpreis für Fleisch geben muss, damit die Löhne höher sind, könnte man auch einfach den Arbeitgebern sagen, ihr kriegt einfach weniger Profite, zahlt einfach höhere Löhne. Und das ist sowas, wo man dann manchmal das Gefühl hat, dass Grüne nicht schaffen, sich auch mit Vermietern und mit Arbeitgebern auch mal richtig, also sich davon abzugrenzen, nicht mehr den Anspruch zu haben, solche Menschen, die sich, naja, an so Grundbedürfnissen von anderen bereichern, auch einfach nicht mehr zu vertreten. Und ich weiß nicht, also so, ich glaube, dass in den Grünen viel Potenzial steckt, auch wegen vielen jungen Menschen dort, die vieles bewegen, weil sich die Programmatik über die letzten Jahre nach links verschoben hat. Aber Kevin Kühnert hat mal über die SPD gesagt, da tritt man nicht aus, da stirbt man aus. Also wenn die Grünen so eine neoliberale Partei werden, dann treten wir halt aus. Dann ist das so. Also ich bin da nicht so, also ich bin jetzt nicht so Herz und Seele,
ja, was das Ganze angeht. Ist nicht so ein angeht. Fußballverein, den man supportet.
Ja, genau. Also man muss ja Ansprüche an Parteien stellen. Deswegen bin ich ja auch bei der Grünen Jugend aktiv. Die Grüne Jugend ist eine eigenständige Jugendorganisation. Wir sind anders und das ist gut.
Jetzt ist so, was ich, wenn das, mein Problem ist halt, also mein eigenes Problem mit meiner Partei, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, ist halt einfach, dass wenn du über gewisse Themen reden willst, brauchst du Leute, die das Thema gelebt haben, ne? Also sei es jetzt, wenn es um Antirassismus geht, ist es sehr schwierig, wenn du da redest und ja, da ist keiner mit Rassismuserfahrung, wenn du über Klassismus redest oder darüber Lösungen finden willst, brauchst du Leute, die die direkten Auswirkungen davon gespürt haben. So. Und bei den Grünen und bei der Grünen Jugend, so wie auch in eigentlich jeder anderen Jugendpartei oder auch normalen Partei, ist es ja so, dass sehr viele Akademikerkinder sind, sehr viele Menschen, die irgendwie viel mehr privilegiert sind als wahrscheinlich du oder ich so. Und dann braucht man halt so mehr den Input von Leuten wie uns einfach so. Jetzt ist halt das, was mich aufregt, dass wir nehmen jetzt Landtagswahlen nächstes Jahr, Bundestagswahlen dieses Jahr, dass es ja sein kann, okay, wenn die Grünen das nicht haben und diese sozialen Punkte, Schwerpunkte, ne, hast du halt dann in Parteien wie zum Beispiel der Linkspartei oder der SPD, so, dass man dann halt mit denen zusammenarbeitet, so, um da halt eine ideale Lösung zu finden. Wenn es halt wieder in die Richtung geht, dass die Grünen, also wenn wir am Ende eine schwarz-grüne Koalition haben im Bundestag so, dann, ich weiß nicht so, ich habe gerade von dir einfach rausgehört, dass du kein Fan von der CDU bist. Hast du, glaube ich, jetzt mehrmals erwähnt. So, ja. Wie sehr wird dich das enttäuschen, wenn da jetzt am Ende eine schwarz-grüne Regierung ist?
Ja, sehr. Also kein Bock auf Schwarz-Grün. Und das fuckt mich auch richtig ab, dass einfach alle so tun, als würde es das schon geben. Weil eine Sache muss man mal sagen, es gibt Schwarz-Grün nicht, wenn was anderes möglich ist. Und alle drei Parteien sagen das die ganze Zeit. Klar sind die immer am Wackeln. Die SPD hat ihre Probleme, die Linkspartei hat ihre Probleme und die Grünen haben auch ihre Probleme. Und trotzdem, unisono, alle drei, wir wollen nicht mit der CDU koalieren. Robert Habeck sitzt in irgendwelchen Talkshows und sagt, natürlich wollen wir mit der SPD eine Koalition machen. Es macht ja auch nur Sinn, weil also die drei Parteien haben am meisten miteinander gemein. Aber das Ding ist halt auch, es ist, wir als ganze politische Linke, nicht nur die Parteien, sondern auch die Bewegung, wir müssen doch jetzt dafür sorgen, dass es andere gesellschaftliche Mehrheiten gibt. Was machen wir denn, wenn wir am Ende die Bundestagswahl haben und dann haben wir 40% für Rot-Rot-Grün und keine andere, also und dann haben wir irgendwie 56% für Schwarz-Grün und es ist keine andere Regierung möglich. Dann gibt es nichts, also dann gibt es keine Option außer Neuwahlen oder Schwarz-Grün. Ja. Aber wenn wir, also so, ich finde gerade ist die Debatte immer so viel der Fokus von, oh, und Schwarz-Grün kommt sowieso. Wie die Koalition aussieht, das hängt davon ab, ob wir zum Beispiel es schaffen, Themen in der Gesellschaft zu setzen. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Europawahl, die stattgefunden hat, die plötzlich die krasseste Klimawahl ever wurde. Natürlich haben auch die Grünen davon profitiert, aber keine Partei konnte sich mehr um diese Fragen rund um Klima herumdrücken. Und eine CDU sah plötzlich auch ziemlich blass aus, weil sie eben keine Antworten haben. Und das hat sich gezeigt. Und ich glaube, dieses Jahr müssen wir schaffen zu zeigen, dass gerade bei den Fragen rund um soziale Gerechtigkeit, die CDU hat darauf keine Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit. Und wir wissen, wen wir mögen und wen nicht. Wir müssen die Gesellschaft davon überzeugen, wir müssen Menschen davon überzeugen, dass eine andere Art der Regierung überhaupt möglich ist. Eine linke Regierung, ich habe es gerade bei Rot-Grün gesagt, ist nicht automatisch eine gute Regierung. Ja. Aber ich glaube schon, dass es für die politische Linke, egal ob in Bewegung, in den autonomen Antifa-Gruppen, in Jugendorganisationen, whatever, es ein größeres Handlungsfenster gibt, wenn die CDU aus dieser Regierung rausfliegt. Aber das dafür sind auch wir verantwortlich. Und ich finde, oft zieht man sich da so ein bisschen aus der Verantwortung und sagt so, ja, aber die Grünen, die wollen doch sowieso mit der CDU, ist ja jetzt auch alles egal. Ich finde, das ist Faulheit. Und das nervt mich etwas.
Ja, ja. Schöne abschließende Worte, würde ich sagen, jetzt für die ganze Kritik da. Ich habe nur ganz kurz vielleicht noch so eine Frage, die ich mir immer stelle bei sowas, ne? Also die Leute sind ja jetzt so krass an die CDU gewöhnt, ne? Und ich habe halt so ein bisschen Schiss, wenn es dazu kommt, dass eine rot-rot-grüne Regierung gebildet wird, dass vor allem so die konservativere Seite der CDU dann irgendwie mehr Richtung AfD driftet und halt wirklich so auch die Wähler und so, die das Konservative in der CDU sehen, vielleicht so der AfD dann mehr Zuspruch geben, weil sie halt unbedingt keine rot-rot-grüne Regierung wollen, so, aber das sind Sachen, die wir, glaube ich, einfach beobachten müssen.
Ja, ich glaube, wirklich das beste Mittel, und ich finde, das hat man auch bei der Europawahl übrigens gesehen, wo man dachte, dass die AfD viel krasser ins Parlament einzieht, als sie am Ende sind. Das beste Mittel ist zu zeigen, also sich nicht so Angstmodus. Also das ist ja zum Beispiel die schwarz-grüne Regierung in Österreich, wo die Grünen immer wieder sagen, ja, wenn wir nicht mit der ÖVP regiert hätten, also mit der CDU dort, dann hätten sie mit den ganz Rechten regiert. Wir haben das Land gerettet, sie haben das Land nicht gerettet. Sie haben das Land nicht gerettet. Es ist nicht gut. Es ist nicht gut, weil dann weil man an dieser Regierung wieder sieht, was einfach, dass gar nichts passiert. Und wenn wir dann am Ende eine Regierung haben, und das vor dem habe ich echt Angst, zum Beispiel eine schwarz-grüne Regierung, wo es dann so ist, dass so ein Kohlekraftwerk mehr abgeschaltet wird, aber der Mindestlohn nicht angehoben wird. Dann können sich Rechte da hinstellen und sagen, seht ihr, diese ganzen Klimaleute, die wollten euch sowieso nie was Gutes. Jetzt habt ihr weniger Geld in der Tasche, schön. Und die ganzen Klimaleute werden dort stehen und denken, wow, wir wissen jetzt nicht, wie wir mit der Situation umgehen können. Die Grünen sind auf jeden Fall definitiv unser Feind. Und dann findet niemand mehr zusammen. Dann werden die Gewerkschaften gegen die Klimabewegung aufgehetzt. Mhm. Obwohl, Cem Özdemir hat mal gesagt, zwischen Umwelt und Wirtschaft liegt kein Oder. Ich würde sagen, Cem Özdemir liegt dort falsch. Also ich würde schon sagen, es gibt einen sehr großen Widerspruch zwischen Profitmaximierung und Klimaretten. Ich würde auch sagen, es gibt einen sehr großen Widerspruch zwischen Wirtschaft und Soziales, weil es gibt einen sehr großen Widerspruch dagegen, Profite zu maximieren und dafür zu sorgen, dass es Menschen gut geht, weil, keine Ahnung, niedrigere Löhne heißen höhere Profite. Das ist nicht gut für die Menschen, es ist gut für die Wirtschaft. Und das war zum Beispiel auch mit der Agenda 2010 damals so. Aber wo es keinen Widerspruch geben müsste, ist eigentlich darin, eine intakte Umwelt und ein gutes Klima zu haben und dass es den Menschen gut geht. Und deswegen ist es voll wichtig, dass sich die beiden Gruppen vereinen. Aber ich habe richtig Angst, dass so eine schwarz-grüne Regierung die eine und die andere Seite vergraulen wird. Und ich glaube, dass Bewegungen und dass die gesellschaftliche Bewegung für die Veränderung der Gesellschaft wichtiger sind als eine olle Regierung oder nicht. Aber ich habe das Gefühl, gerade sind alle so ein bisschen im Demotivierungskurs.
Ja, ey, du hast es gerade eigentlich schon gesagt, ne? Wenn der politische Kurs Profitmaximierung ist, dann ist egal, welche Partei irgendwie an der Spitze ist. Es wird nie diese Lösung, die vielleicht wir wollen, wird niemals umgesetzt werden können, weil es geht halt, wie gesagt, es geht halt nur um mehr Profit. Es geht nicht darum, dass mehr Menschen glücklich sind. Es geht nicht darum, dass es mehr Menschen gut geht. Es geht nicht darum, dass die Umwelt, dass es der Umwelt besser geht. Es geht um Profit so. Und das ist halt, jetzt könnten wir natürlich das Fass aufmachen und hier über Wirtschaftsform und so reden. Ich glaube, das waren ganz lehrreiche 40 Minuten Input hier, vor allem mit der ganzen Hartz-IV-Sache endlich mal auch Durchblick. Vielleicht mache ich jetzt immer so ganz neu, was war das Letzte, was du dazu neu gelernt hast? Irgendwie, kann auch eine Kleinigkeit sein, irgendwie Kaffee schmeckt ohne Milch besser oder so.
Das Letzte, was ich generell gelernt habe oder zum Thema?
Einfach, nee, generell.
Das Letzte, was ich gelernt habe, ist, dass ich gerne Feta-Käse esse, wenn er warm ist.
Ich hasse Feta-Käse.
Es gibt so einen Feta-Ofen, also so, man macht so Feta mit Tomaten in den Ofen, macht
daraus dieses, so eine Soße. Ja, dieses Trend. Video ging ja sehr viral.
Ja, ich habe das gemacht, voll lecker. Ich dachte, ich mag keinen Feta.
Nice. Okay, ey, dann wünsche ich dir noch ein entspanntes Wochenende. Ich denke mal, wir sehen uns vielleicht spätestens zur Bundestagswahl irgendwie beim Plakatieren oder so.
Ja, safe.
Yes. Okay, dann ciao, ciao.
Ciao, ciao.